先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit dem Buchhistoriker und Verleger Marc Lehmstedt, der auch ein neues Buch mitgebracht hat, nämlich die Erinnerungen von Georg Witkowski, sodass wir heute also einen doppelten Gegenstand, mindestens einen doppelten Gegenstand zur Diskussion haben.
Ja, und die üblichen Ankündigungen. Wir danken unserem Sponsor, dem Geschäftsführer der Unibuchhandlung Klaus Finke, und wir danken auch den Damen hinten im Hinter- und Untergrund. Wo sind die jetzt? Ach, Sie sind die Dame im Haus. Toll. Also wir haben einen Sponsor, der ist einfach großartig. Also jedenfalls kann man diese Bücher auch kaufen. Und ich bitte um Entschuldigung, ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, dass ich seit 6 Tagen aus Chicago unterwegs bin. Das ist völlig falsch. Es reicht auch, wenn kurz vor Bitterfeld die Weiche ausfällt. So, Sie haben ja hier ein Buch publiziert. Das würde ich mal so ganz altertümlich nennen, ein Lebensbild. Wären Sie damit einverstanden?
Ich würde sagen, es ist ein Zeit- und Lebensbild.
Ja, und was hat Sie jetzt nun gerade an diesem Autor gereizt? Der Text war ja fast nicht publiziert bisher.
Fast nicht, ist gut gesagt, ja. Also, das ist eines der Bücher, auf die man als Verleger immer wartet. Man hat mal vor 30 Jahren in einer Zeitschrift einen 2 Seiten Auszug aus diesem Buch gelesen, in der Wandelhalle der Bücherfreunde, einer bibliophilen Zeitschrift, die es, glaube ich, heute gar nicht mehr gibt. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist eigentlich das Ganze nicht publiziert? Weil es war nicht publiziert. Und dachte, es gibt 2 Gründe. Entweder der Rest ist so langweilig, dass es sich nicht lohnt, oder aber die Erben des Autors wollen nicht, dass es gedruckt wird. Und damit habe ich mich dann also begnügt. Und als ich den Verlag gegründet habe, stand es auf meiner Agenda ganz oben, das zu prüfen nochmal. Und ich stellte fest, dass es eines der Typoskripte dieser Erinnerungen hier in Leipzig gibt. Und konnte daher relativ schnell mir selber ein Bild machen, ob dieser Text wirklich so schlecht ist, dass es nicht lohnt, ihn zu drucken. Und nach ungefähr 3 Stunden rein lesens in dieses Typoskript war klar, also das kann der Grund nicht gewesen sein. Also müssten es wohl die Erben sein. Dieses Typoskript, das sich in der Stadtbibliothek Leipzig befindet, war von den Erben von Georg Witkowski in den 90er Jahren hierher gegeben worden, als Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt, in der Georg Witkowski jahrzehntelang gelebt und gewirkt hat. Also ließ sich relativ schnell herausfinden, wer die Erben waren, ließ sich relativ schnell einen Brief dorthin schicken. Und dann bekam ich 3 Tage später die Antwort, wir wären begeistert, wenn Sie das Buch drucken würden.
Das ist selten.
Also waren es auch nicht die Erben, die das verhindern wollten. Blieb also nur der übliche Restgrund übrig. Es hat sich keiner dafür interessiert, es hat sich keiner darum gekümmert. Das freut einen natürlich als Verleger, wenn man derjenige ist, der dann auf solche schändlichen Unterlassungssünden anderer Kollegen, sei es in der Wissenschaft, sei es im Verlagswesen, stößt und man die Lücke füllen kann.
Und gibt es irgendwelche anderen Gründe oder ist es einfach nur Vernachlässigung?
Reine Vernachlässigung. Oh
ja. Ja, und Vernachlässigung kann man ja sagen mit einem Hintergrund, denn diese Erinnerungen sind eigentlich nur geschrieben worden, weil der Autor Berufsverbot hatte. 1933 von den Nazis auferlegt bekam, auch nicht mehr die Bibliotheken benutzen durfte, die es hier in der Stadt ja eigentlich reichlich gibt, und dann einem Wunsche seiner Tochter, glaube ich, nachkam, sein Leben aufzuschreiben. Und er macht sich da auch Gedanken darüber, was das heißt, sein Leben aufzuschreiben, ganz am Anfang und ganz am Ende, und vergleicht sich da mit Hohen und Niedrigen und so weiter. Aber dass er ein durchaus bescheidener Mensch ist, macht er dann so eine Art mehrfach thematisch gebrochenes Protokoll, erzählt über seine Lehrjahre und dann über seine Lehre. Und dann gibt es so verschiedene Kapitel über die Familie, über Wissenschaft und so weiter. Das Ganze ist unglaublich angenehm geschrieben, in einem sehr deutschen Tone auch. Ja? Also der Aufschlitzer Jack, das ist Jack the Ripper. Es wird alles sehr stark verdeutscht. Es ist aber durchaus angenehm zu lesen und der Mann hat auch ein sehr kluges Urteil. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, obwohl er ein Germanist war. Aber er war halt ein Professor mit einem guten Blick auch für die ganze, für das Ganze drumherum.
Ist das also ich denke, wenn man es liest, und mir, ich muss ja sagen, das ist jetzt sozusagen die korrigierte Neuausgabe. Ich habe das ja 2003 ausgegraben und es war dann nach einem Vierteljahr vergriffen und ich habe jetzt endlich die Nahauflage machen können. In der Hoffnung, dass es jetzt endlich ein breiteres Publikum erreicht. Eben das Verrückte daran ist, dass man, wenn man es mit dem Blick des frühen 21. Jahrhunderts liest, ist es auch sprachlich und gestalterisch ein Blick weit weg zurück, aber ein sehr schöner Blick, weil hier mit einer Souveränität und Ruhe erzählt wird und einer sprachlichen Gestaltungskraft, die kann man unter heutigen Autoren, die Memoiren schreiben, nur noch suchen. Das ist ein ruhiges, ausgreifendes Erzählen, das über die Möglichkeiten, die Fähigkeiten der deutschen Sprache souverän verfügt, ohne ins Antikisierende gewissermaßen zu verfallen. Das ist alles wunderbar lesbar. Und es ist, das haben Sie, glaube ich, vollkommen zu Recht schon erwähnt, eine insofern ungewöhnliche Selbstlebensbeschreibung, als der Autor keineswegs sich selber und seine Heldentaten in den Vordergrund stellt, auch nicht tiefenpsychologische Erörterungen anstellt über die Untiefen seines Lebens, sondern jemand, der sehr souverän, aber kritisch mit sich selber umgeht, eine ganz bescheidene, zurückhaltende Figur, die sich da aufbaut, was das für mich auch doppelt sympathisch macht.
So, damit wir uns jetzt nicht allzu einig werden, halte ich mal dagegen. Das mag zwar sehr bescheiden erscheinen, aber es ist nun schon eine Selbstkonstitution im Zeichen Goethes. Also gleich auf Seite 25 wird gesagt, dass sein Vater genau am 28. August 1837 in einem stattlichen Hause und so weiter zur Welt kam. Also das ist schon ziemlich nah an Dichtung und Wahrheit. Und der allererste Satz, mit dem er sich selbst einführt, der fängt nämlich genau so an wie Dichtung und Wahrheit. Am 11. September 1863, 12:30 Uhr nachts, kam ich und so weiter zur Welt. Also so ganz bescheiden finde ich es nicht.
Also wenn Sie Goethe gelesen haben, dann wissen Sie, dass Goethe eben so anfängt und Witkowski ist auf Seite 30 oder so da angekommen. Ja. Er hat also eine ganze Menge vorher noch erzählt. Und natürlich ist, Sie haben schon ganz recht, Witkowski ist der große Goethe-Forscher seiner Zeit gewesen, der große Goethe-Editor. Seine Faustausgabe und sein Faustkommentar ist generationenlang benutzt worden. Das ist ja klar, dass das ihn prägt. Aber ihm ist, und wenn Sie die Vorbemerkung zum Thema autobiografisches Schreiben genau lesen, ist ihm vollkommen klar, in welchem Abstand er sich da bewegt. Also es ist keiner, der sich auf eine Höhe begibt, die ihm nicht angemessen ist, sondern jemand, der diese Differenz zwischen Dichtung und Wahrheit und dem, was er schreiben möchte, ganz genau reflektiert.
Also ich sage ja auch nicht, er ist Goethe, aber die Anspielungen sind schon deutlich.
Ja, aber das sind doch vielleicht auch Zitate. Also bei einem so bewussten Mensch, der spielt dann natürlich auch ein bisschen mit der Form. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass er ja keineswegs nur ein Professor und ein Wissenschaftler war, sondern also er schreibt sehr interessant auch über die Vorlesungen und die Seminare und überhaupt das universitäre Leben. Schreibt auch darüber, dass er immer frei vorgetragen hat, was das für Vor- und was das für Nachteile hat. Und dass er in Leipzig auch für Zeitungen geschrieben hat, Zeitschriften, überhaupt sehr viele Rezensionen, hunderte wohl. Dass er hier zwischen 1906 und 1933 keine Uraufführung verpasst hätte, alle sie auch zum Teil, wie er sagt, sehr ausführlich in die Zeitung gehoben hätte und überwiegend sehr kritisch, was ihm dann auch öfters vorgehalten worden ist. Aber er schreibt dann so schön, dass also die meisten dieser Uraufführungen mit seiner Kritik oder mit seinem Kommentar sozusagen in der Vergessenheit versunken sind. Und er hat also da auch eine gute Distanz irgendwie zu dem, was er tut, was er dann abends am Schreibtisch, was er als seine glücklichen Zeiten beschreibt, da unternimmt. Und was auch noch interessant ist, er war in einer ganzen Reihe von juristischen Prozessen Gutachter, also Prozesse, die Moralapostel gegen die neue Literatur, Wedekind oder Schnitzler oder so etwas angestrengt hatten. Das ist auch ein interessantes Kapitel, das gibt es nicht so häufig.
Na, mit Georg Witkowski beginnt eine Tradition an der Leipziger Universität, die leider Gottes in der Gegenwart schon wieder versiegt ist, aber noch zu DDR-Zeiten gelebt hat. nämlich das Niederreißen der Grenze zwischen Universität und literarischem Leben. Georg Witkowski ist, soweit ich das beurteilen kann, deutschlandweit der erste germanistische Professor. Er ist ja nie ordentlicher Professor geworden, sondern er war immer AOL oder APL oder was immer die Bezeichnungen damals waren. Jemals war er nicht Ordinarius, und zwar, weil er jüdischer Herkunft war, explizit ist das so formuliert worden. Er war der Erste, der die Gegenwartsliteratur seinerzeit in die Universität reingeholt hat. Er hat nicht nur Vorlesungen über Barocklyrik und die Goethezeit gehalten, sondern er hat die Studenten mit der damals neuesten Dichtung konfrontiert. Und was fast noch revolutionärer war, er war der Erste, der als Universitätslehrer nach draußen gegangen ist und in der Öffentlichkeit Vorträge zu seinen Gegenständen gehalten hat. Natürlich auf einem für ein breiteres Publikum angepassten Niveau, bis hin zu großen, von über 1000 Leuten besuchten Vorträgen in der Alberthalle, also da, wo später das Haus der Heiteren Muse war, was dann 1990 heiß entsorgt worden ist, wo er vor über 1000 Arbeitern des Arbeiter- und Bildungsvereins Leipzig gesprochen hat, über die neueste Literatur. Und diese Verknüpfung, die finden Sie dann beispielsweise in den 50er und frühen 60er Jahren modellbildend bei Hans Meyer wieder. Wiederum. Ja. In der Leipziger Universität. Das ist also eine Tradition, die er gestiftet hat. Und damit ist er also seiner Zeit weit, weit voraus. Abgesehen davon, dass er natürlich, sei es bei den Bibliophilen, sei es im Schillerverein, sei es als Zeitungs- und Literaturkritiker, übrigens dann schon in den 20er Jahren auch als Pionier des neuen Mediums Rundfunk tätig gewesen ist. Also es ist ein hochmoderner Mensch gewesen. Also wenn Sie die Autobiografie lesen, werden Sie manches mit Erstaunen feststellen. Und bei manchen muss man sagen, schade, dass er darüber nicht ausführlicher geschrieben hat.
Wobei man sagen muss, er selber bildet sich auf all das überhaupt nichts ein, sondern sagt nur, das sei ihm ein Bedürfnis gewesen, zum Beispiel mit diesen öffentlichen Vorträgen. Das hätte man gar nicht gemacht, aber für ihn sei das irgendwie, er hätte das gerne gemacht. Auch die Vorlesungen, für die er neue Themen erfindet, wo er dann sagt, so schön, er hätte gedacht, das sei auch ein Bedürfnis der Studenten, und da hätte er sich dann auch gelegentlich mal getäuscht. Das sei kein Bedürfnis der Studenten gewesen. Also er berichtet da mit sehr angenehmer sozusagen Unaufgeregtheit darüber, macht sich keineswegs sozusagen selber zum Helden all der Geschichte, aber man kann schon sehen, dass er also ein durchaus abwechslungsreiches Leben führte.
Ich komme nochmal auf das Thema Judentum. Das bildet ja immer so den Unterstrom, aber wir haben natürlich diesen selbstbewussten Bildungsbürger, der konvertiert ist. Und das wird ja dann immer heikler. Also wie sehen Sie das? Schreibt er sich da drum herum oder schreibt er sich heraus? Und man muss sagen, mit 75 war er dann noch 2 Wochen hier im Gefängnis in der Wächterstraße.
Gefängnis ist dann zu neutral formuliert, ja. Er war in SA-Haft. Ne? Also das Problem des Judentums ist für Georg Witkowski offensichtlich ein ganz schwieriges gewesen. Einerseits ist er aufgewachsen in einer Familie, die sehr, sehr stark säkularisiert und assimiliert gewesen ist. Für ihn, so schreibt er es, hat es schon in seiner frühesten Kindheit und Jugend keine explizit jüdische Prägung oder gar religiöse Prägung gegeben. Seine Eltern haben ihm sozusagen, was die Religiosität und den Kultus betrifft, überhaupt nicht an die Hand genommen und in eine bestimmte Welt eingeführt und gesagt, da gehörst du hin, sondern ihm freigelassen. Insofern ist er auch von daher sozusagen fast schon das Idealbild eines assimilierten deutschen Juden, der sich aus den engen Grenzen des Städtels gewissermaßen längst gelöst hat und für den ein Gottesbegriff, wie er ihn bei Goethe findet, ganz nah und vertraut ist. Andererseits zwingt ihn aber die Umwelt schon des Kaiserreichs, später dann natürlich des aufkommenden Nationalsozialismus, immer wieder zurück auf diesen jüdischen Urgrund. Und insofern kann man die Autobiografie, die das Jüdische fast ausklammert oder hier mal ganz verhalten andeutet, eben auch als Versuch lesen, wie kann ich mich im hohen Alter dem doch wieder zuordnen, ohne mich dem unterzuordnen. Also dass er, ich habe es ja schon erwähnt, eben niemals einen Lehrstuhl an der Universität bekommen hat, hängt explizit mit seiner Herkunft aus einer jüdischen Familie zusammen, obwohl er konvertiert ist zum Protestantismus, hat ihm das nichts geholfen. Also dieses berühmte Entrée Billet von Heinrich Heine hat ihm gar nichts genutzt. Und für die Nazis war es dann sowieso gleichgültig, religiöse Bekenntnis er offiziell hergab. Das war einfach nur Georg Israel Witkowski. Und so haben sie ihn dann auch behandelt. Sie haben ihn also in Haft genommen. Es ist nicht ganz klar, ob er im November 38 bei der sogenannten Reichskristallnacht ebenfalls misshandelt worden ist. Jedenfalls ist er dann gerade noch aus dem Lande gekommen, weil er holländische Verwandte oder seine Ehefrau stammt aus Holland. Ansonsten weiß man nicht, was ihm passiert wäre.
Also ich, ehrlich gesagt, bei dem Brief, der dann in dem Nachwort zitiert wird, den er dann schreibt und wo er beschreibt, wie er verhört worden ist, der erschien mir merkwürdig. Dieser Brief ist irritierend, weil er beschreibt das, wie wenn er so auf eine Bühne geraten wäre. Er redet von einem schmucken Mann und hat eine Sprache drauf, die der politischen Realität der Verfolgung, die gerade stattfindet, überhaupt nicht gerecht wird. Jetzt entweder überspielt er das, wie er seine ganzen Erinnerungen so aufbaut, wie eine zwar mit Spannungen beladen, aber doch heile Welt, insofern er da auch hineinpasste. Also die Spannungen sind keineswegs abwesend, seine Urteile über andere Leute sind auch keineswegs harmonisch nur, sondern auch hart und direkt. Also er ist ein Realist eigentlich, er nimmt da kein Blatt vor den Mund, macht allerdings auch nun kein großes Gedöns daraus. Aber man merkt, er hat sich in dieser Welt extrem wohlgefühlt. Er hat viele, viele Funktionen gefunden. Er war sehr sozial. Also man möchte ihn gerne ein bisschen miterlebt haben. Und dann kommt diese Schilderung in diesem Brief, den er aus dem Gefängnis schreibt. Und das klingt wie also massive Verdrängung oder verschobenes Zeitbewusstsein. Er beschreibt die Szene, wie wenn sie im Grunde zu einer anderen Zeit unter anderen Umständen hätte stattfinden können und ihn gar nicht richtig beträfe. Wie gehen Sie denn damit um?
Das ist in der Tat sicherlich Interpretationsspielraum gegeben. Also man darf nicht vergessen, dass er immer mit Mitlesern rechnen musste. Also insofern hat er nicht schon daher, von daher nicht freigesprochen. Der Brief und überhaupt das ganze Erinnerungswerk ist aber auch ein Werk der Verdrängung. Ich glaube, dass er seine Memoiren geschrieben hat, um die Schrecken der Gegenwart nicht an sich heranzulassen. Und das findet man dann auch wiederum in dem Brief in eigener Form und in eigener Gestaltung. Er klammert alles aus, was, und zwar zum Teil explizit. Er sagt, hierüber schreibe ich nicht mehr, ich lasse den Schrecken der Gegenwart nicht in meinen Text hinein. Also es ist sozusagen der Gegenentwurf zu Viktor Klemperer. Klemperer guckt ganz genau hin und beschreibt minutiös, was da passiert in Dresden. Georg Witkowski macht das Gegenteil davon. Er schließt es aus und tut so, als existiert das gar nicht. Er straft es mit Nichtachtung. Das ist seine Strategie des Widerstands, um sich zu erhalten, um das überhaupt auszuhalten. Nur so kann ich es interpretieren, aber das kann man natürlich sicherlich auch anders beurteilen.
Ich finde, da kann man noch weitergehen. Er bringt sich ja sogar in eine Situation der Stärke. In dieser SA-Haft wird er verhört von zwei Herren und das wird so geschildert, wir sprachen ein Thema nach dem anderen durch. Meine Antworten wurden gemeinsam erörtert, schärfer präzisiert und schließlich so formuliert, dass die Stenotypistin sie sogleich als meine Aussage in die Maschine tippte. Das ist ja sehr zuvorkommend von den Herren gewesen.
Ja, außerdem muss man sich immer noch fragen, man wagt es kaum auszusprechen, ob unser Bild von der NS-Zeit und der Art und Weise von Verhören nicht manchmal schon ein bisschen klischeebehaftet ist oder ob es nicht doch auch ganz unterschiedliche Formen von Verhören gegeben hat und ganz unterschiedliche Typen von Verhörern. Also man muss da aufpassen, dass man da nicht in so ein Hollywood-Klischee fällt und sagt, also die haben einen totgeschlagen, also müssen sie alle totgeschlagen haben. Also ich weiß es nicht. Da kommt man da in Grauzonen hinein, wo man einfach nur das zur Kenntnis nehmen kann und sagen, wie ich es beurteile, ist sozusagen dem eigenen Empfinden ein bisschen überlassen.
Ja, trotzdem, also sein Leben selber ist dieses wohlgefällige, weltgeordnete, dieser Aufenthalt unter Geistern und Menschen, die im Prinzip alle sehr freundlich sind und immer neue Perspektiven eröffnen. Das sind mal die Menschen, sind mal die Texte. Er verliebt sich sozusagen laufend in das eine und das andere, begeistert sich sowohl in das, was er tut, wie auch in das, was er dann beschreibt. Und die wirklich beeindruckende Sprache, das muss man schon sagen, die er hat, also etwas sehr Ausgewogenes und sehr, sehr Genaues auch im Deutschen, das zusammen mit seiner großen Bildung gibt schon, hat fast beschwörenden Charakter, vielleicht eben das mit dieser Verdrängung, dass er wirklich ein Idealbild zeichnet, einer Welt, aus der er schon weiß, dass er herausgefallen oder herausgestoßen wurde.
Also natürlich ist dies insofern zum großen Teil Dichtung, als dass er natürlich sozusagen die goldene Zeit des Kaiserreichs zeigt. Schon, also er konzentriert sich ja sehr stark auf die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg. Ja. Und auch da sieht er bestimmte große soziale Widersprüche, die es natürlich gegeben hat, auch nationale Widersprüche, auch Rassismus in Deutschland, Antisemitismus. Da macht er bestimmte Abstriche. Er zeichnet natürlich ein tendenziell gefärbtes Bild. Aber, und deswegen fand ich diesen Text auch besonders reizvoll als Leipziger Verleger eines großen Teil in Leipzig spielenden Textes, es zeichnet auf eine Weise, zu der ich nichts Vergleichbares kenne, die Reichhaltigkeit des geistig-kulturellen Lebens in dieser Stadt im Zenit ihrer Existenz, also sagen wir mal zwischen 1890 und 1910, als die Stadt zur Weltstadt wurde, als sie eine ungeheure geistige, kulturelle Blüte erlebte auf allen Gebieten. Und ich kenne nichts Vergleichbares dazu. Also wenn man wissen will, was Leipzig um 1900 im Bereich der Literatur, des Theaters, der Universität und so weiter gewesen ist, wird man hier fündig.
Ja, kommen wir jetzt mal zu Ihnen im Kontext dieses Buches. Sie haben sich ja ganz bescheiden auf 1,5 Seiten nur ausgebreitet. Dazwischen haben Sie sich noch einen Nachwortschreiber engagiert. Warum?
Also,
Sie hätten das doch gleich alles selbst machen können.
Nein, ich mache nicht alles selbst.
Ach so. Ja, wir haben hier mit Herrn Lehmstedt auch noch so einen Bescheidenen, der sich immer wieder zurücknimmt, dass ich ganz...
Nein, ich weiß schon, was ich kann und was ich mache und bei manchen Sachen steht ja, bei allen meinen Texten steht ja, bei meinen Büchern steht ja mein Name schon drauf, das reicht dann. Ne?
Ja, also, ja. Naja, also zum Beispiel der Briefwechsel mit Hans Meyer eben, da gibt es kein Vorwort, okay, ja. Da drängt sich keiner vorne auf, das geht gleich los und so weiter. Also das ist schon ein bisschen Prinzip, ja. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben das Manuskript im Grunde noch in der Zeit entdeckt, als Sie Wissenschaftler waren, ja, sozusagen, dann lief Ihnen das über den Weg und dann sind Sie Verleger geworden und haben das dann sozusagen auch an die Öffentlichkeit gebracht. Ist der Übergang vom Wissenschaftler zum Verleger insgesamt so, dass Sie als Verleger jetzt das Programm abarbeiten der Entdeckungen, die Sie früher gemacht haben und endlich sich die Bücher an die Wand stellen und auf den Markt bringen, von denen Sie immer schon wollten, dass es sie gibt?
Hätte ich das gemacht, hätte ich nach spätestens 2 Jahren Bankrott anmelden müssen.
Und so jagen Sie den Publikumsgeschmack hinterher?
Nein, aber ich leiste mir trotzdem den Luxus, nur Bücher zu machen, die ich persönlich mag, die ich persönlich für richtig und wichtig halte. Aber es sind viele, viele Dinge, von denen ich in meiner Existenz als Wissenschaftler, der mit dem Buchwesen, der Verlags- und Buchhandelsgeschichte und dem 18. Jahrhundert besonders verknüpft war, noch nichts geahnt habe. Also insofern entdecke ich permanent neue Sachen. Und manche von denen sind so gut verkäuflich, dass ich da auch im 8. Jahr noch als Verleger davon existieren kann.
Nur sagt ja jeder Verleger, dass er nur Bücher macht, die ihm gefallen und so weiter.
Nein, es gibt Verlage.
Ja. Also die meisten guten Verleger sagen das schon irgendwie, wenn ich das mal so sagen darf. Ja.
Es gibt auch welche, die ehrlich sind und sagen, wir machen lauter Mist, aber der verkauft sich gut. Nee, das gibt's auch.
Okay, also ich wollte trotzdem noch ein bisschen näher nachfragen. Zum Beispiel, ein Buchhistoriker ist doch jemand, der im Querschnitt arbeitet, in einem Markt arbeitet, in Produktionsverhältnissen arbeitet, eigentlich ein zum Teil auch regelrecht anonymes historisches Geschehen vor sich hat. Ein Verleger, der solche biografischen, autobiografischen Dinge tut, und das ist ja nicht das einzige Buch dieses Charakters im Verlag, der geht ganz auf sozusagen einzelne Figuren, einzelne auch Zeugen, historische Zeugen oder so. Ist da, sind da zwei Seelen oder geht das über oder ist das einfach, das eine ist das Programm und das andere ist die Wissenschaft?
Nee, ich sehe jetzt den Widerspruch nicht. Also mich hat als Buchhistoriker immer wieder die Geschichte eines konkreten Gegenstandes. Es war entweder ein konkreter Verleger oder eine Verlegerin. Ich habe mal eine große Arbeit über Friederike Helene Unger geschrieben. Oder eines konkreten Verlages. Also für mich war sozusagen immer der konkrete Gegenstand wichtig. Ich habe wenig Freude daran gehabt, also nur in abstrakten Konstruktionen zu arbeiten, sondern ich wollte immer genau wissen, bis hin auf die Ebene des konkreten Buches oder einer konkreten Stadt. Also insofern ist das, was ich treibe, ganz nah an dem dran. Als Verleger interessieren mich immer zuerst Zeugnisse vom Leben und Arbeiten einzelner konkreter Menschen oder von Gruppen von Menschen. Deswegen meine besondere Vorliebe für Biografien, Autobiografien, Lebenszeugnisse wie Briefe, Tagebücher, Autobiografien. Und selbst in dem zweiten großen Verlagsschwerpunkt, den ich jetzt seit 4 Jahren ausbaue, im Bereich der Schwarz-Weiß-Fotografie, sind es immer wieder fotografische Dokumente von Menschen und ihren Lebensverhältnissen. Also die Abstraktion war mir als Wissenschaftler schon nicht ganz nah und als Verleger schon noch viel weniger.
Sie werden nie ein Methodenbuch publizieren.
Ich habe im letzten Jahr aus Anlass des, was war das für ein Jubiläum, 125 Jahre Deutsches Buch- und Schriftmuseum, mal einen Aufsatz publiziert. Da habe ich sozusagen 25 Jahre Forschen und Nachdenken über die Geschichte des deutschen Buchhandels im 18. Jahrhundert so auf 12, 15 Seiten zusammengefasst. Das ist so extrem komprimiert, dass es wahrscheinlich für die meisten nicht mehr lesbar ist. Aber das wird sozusagen der eine Ausrutscher bleiben. Ansonsten mache ich es immer ganz konkret.
So, wo Sie jetzt immer ich sagen, heißt es also, Sie sind der Verlag oder haben Sie um sich herum noch ein Gremium, das Sie auch berät? Oder suchen Sie sich manchmal Menschen, die Sie beraten?
Also ich rede natürlich regelmäßig mit Leuten, deren Rat mir wichtig ist. Und ich habe also natürlich eine Mitarbeiterin, die für den Vertrieb zuständig ist. Das ist schon sehr nützlich, weil die manchmal mich wieder auf den Boden runterholt und sagt, das hast du dir schön gedacht, aber wie soll man das irgendwie verkaufen? Zum Glück bin ich aber der Verleger und kann sagen, ich will es aber trotzdem machen. Kommt vor. Natürlich ist mein Grafiker und der Herausgeber der Fotobuchreihe jemand, auf dessen Urteil ich immer großes Gewicht lege. Viele Autoren sind nicht nur für ihre eigenen Texte Gesprächspartner für mich, sondern natürlich auch im Gespräch über andere Dinge, die man so betreibt. Also ein Verleger, der sagt, ich habe das alles aus mir selbst heraus und tue das Kraft meiner eigenen Vollkommenheit, den sollte man sich eher nicht wünschen.
Ja, vielleicht reden wir mal über die Fotobände. Also die sahen ja sehr schön aus, mindestens in dem Prospekt. Und da kommt ja sowas über die DDR, dieses ist so halbdunkel, dieses stille Land oder so ähnlich
heißt es. In einem stillen Land.
Ja. Was wollen Sie denn jetzt mit den Fotos noch anders oder zusätzlich erreichen im Vergleich zu den normalen Büchern?
Die Frage verstehe ich nicht. Was sind normale Bücher und was sind Fotobücher?
Also das ist erstmal ein normales Buch.
Das ist ein normales Buch. Ja. Warum ist das normal?
Naja, es hat halt so Seiten und ist bedruckt und es sind keine Bilder drin. Vielleicht ist das jetzt was.
Oh, das ist, tut aber jetzt echt weh.
Ja,
also das ist schon schwierig. Über Bücher zu reden und zu sagen, das sind normale und das sind unnormale Bücher und Bücher mit Bildern sind unnormal und Bücher, wo keine drin sind, sind normal. Na,
ist schwierig. Gemeint ist ja, dass man sozusagen ein anderes Leseverhalten hat. Also es gibt narrative Texte und ein Bilderbuch sieht man sich anders an. Also sieht man sich überhaupt an.
Ja, das ist schon klar. Es gibt ganz verschiedene Bücher, aber dass manche normal sind und andere weniger normal sind, ist
schwierig. Ich gebe es auf.
Ich versuche, ich habe es ja schon gesagt, also sowohl mit der Konzentration auf Lebenszeugnisse wie Biografien, Autobiografien, Briefe, Tagebücher, Erinnerungen, als auch mit den Fotobänden Menschen und ihren Gesichtern, ihren Lebensverhältnissen, ihren Arbeitsverhältnissen auf die Spur zu kommen. Und da passen die Fotobände wunderbar dazu, weil es eine überraschende Entdeckung, jedenfalls für mich überraschende Entdeckung war, dass der Glaube, dass die Belletristik, insbesondere die Romane, Zeitgeschichte und Verhältnisse in sich speichern, möglicherweise gar nicht so stimmt, wie man es immer glaubt, oder jedenfalls nicht so absolut glaubt, stimmt, während das immer noch sehr stark unterschätzte Genre der Fotografie, insbesondere der Schwarz-Weiß-Fotografie, eine Kraft entfaltet, Verhältnisse, Atmosphären, Lebensbedingungen zu speichern und wieder freisetzen zu können gegenüber einem Betrachter, wie es Belletristik nicht immer kann. Ich war immer der Meinung, also wenn ich etwas über die DDR erfahren will, muss ich die DDR-Literatur lesen. Wenn ich heute mit dem Abstand von 20 Jahren manches dessen davon wiederlese, was ich für sozusagen dauerhafte Speicher gehalten habe, dann bin ich ziemlich entgeistert, weil da ist gar nicht gespeichert. Oder in vielen ist nichts gespeichert, außer sozusagen den wenn man genau hinguckt, den Zensureingriffen. Dem inneren Zensor des Autors, den politischen Vorgaben, der schlechten Beherrschung der Sprache und so weiter. Da schmilzt für mich sozusagen der groß geglaubte Vorrat doch ganz schön zusammen. Gilt übrigens auch, bloß das kann ich nicht aus eigenem Erleben überprüfen, für die Literatur der Bundesrepublik dieser Zeit. Während ich gefunden habe, und die Verkaufszahlen bestätigen mir, dass ich nicht ganz allein bin, in den guten Schwarz-Weiß-Fotografien, beispielsweise von DDR-Fotografen wie Roger Mehlis, von dem dieser Band in einem stillen Land stammt, ist ganz viel aufgespeichert und das ist so stark, dass etwas ganz Merkwürdiges passiert. Auf den Leipziger Buchmessen, wo nun wirklich Trubel herrscht, ist mein Stand regelmäßig umlagert und die Leute gehen auf diese Fotobücher zu, nehmen die aus dem Regal und dann bleiben die eine halbe Stunde stehen und gucken die sich von vorn bis hinten an. Wenn es ein Ehepaar oder Partner sind, zeigen die sich gegenseitig die Dinge. Und ich merke dann manchmal am Gespräch, das sind keineswegs ehemalige DDR-Bürger, die sich sozusagen an ihre eigene Geschichte erinnern, sondern auch junge Leute, die es gar nicht kennen können, Leute, die aus dem Westen stammen oder aus nicht deutschsprachigen Ländern, für die das also fremd ist. Mit anderen Worten, da ist also sozusagen eine Kraft in diesen Bildern, die anders gelesen werden, aber die lesbar sind und entzifferbar sind. Christoph Hein hat zu diesem Band in einem Stillland mal gesagt, jedes dieser Bilder ist wie eine Short Story und in manchen Bildern ist der Geruch des Landes, in dem sie entstanden sind, drin. Also da ist sozusagen ganz viel gespeichert und das macht mir natürlich ungeheuren Spaß, das auszugraben und sozusagen zu Geschichtenbüchern mit Bildern zusammenzusetzen, die eine ganz starke eigene Kraft haben und insofern ist es auch für mich etwas Neues. Ich bin nicht mit Schwarz-Weiß-Fotografie aufgewachsen, ich bin kein Fachmann dafür, leiste mir als Verleger also den Luxus, etwas für mich neu zu entdecken, was mir Spaß macht und ich gebe das, soweit es geht, ans Publikum weiter und merke, dem Publikum macht es durchaus auch Spaß.
Das ist so ein Art, kann man das sagen, seismografisches Interesse, so das Interesse auch an der mit Büchern, also enthalten sie nun Bilder oder Texte, auch etwas zu spüren oder spürbar zu machen von einer Zeit, die irgendwie vergangen ist, aber eben sozusagen kurz zuvor vergangen ist und uns irgendwie prägt in einer Weise, die wir vielleicht noch rausfinden müssen. Ich meine, bei einem Band über Bilder aus der DDR ist das irgendwie sehr nahe. Ja, bei dem Buch wie Witkowski ist es nicht so ganz so nahe, aber es ist auch nicht weit weg. Ja. Und dieses archivalische Interesse, also sozusagen an den Menschen dran zu sein, an den Phänomenen in irgendeiner Weise Aussagen oder Sichtbares zu finden, das für uns heute eine gewisse Art von Dringlichkeit hat, das steckt schon hinter diesem Programm.
Das steckt auf jeden Fall dahinter. Ich bleibe natürlich auch als Verleger immer, wenn Sie so wollen, Historiker. Also ich mache gelegentlich Ausflüge in aktuelle politische Zusammenhänge und Debatten, aber eher ungern. Mich interessiert vielmehr, wo kam etwas her? Kann ich sozusagen mit dem Blick zurück etwas erkennen, was, wenn es ganz nah vor Augen ist, noch gar nicht identifizierbar ist? Und insofern ist der Blick des Historikers steht hinter allem, was ich mache. Übrigens auch, und das fällt natürlich ein, weil Sie konkret neben mir sitzen, auch der desjenigen, der sich freut, wenn er in Bibliotheken und Archiven etwas findet. Denn zu den Urerlebnissen meiner Biografie gehört, dass ich im ersten Studienjahr, als mir die Germanistik zu langweilig wurde, in die Buchwissenschaft abgewandert bin und mich für einen Leipziger Verlag des 18. Jahrhunderts angefangen habe zu interessieren, Weidmanns Erben und Reich. Und mein erster Gang war in die Universitätsbibliothek Leipzig, in den Handschriftenlesesaal zu Dietmar Debes. und habe gesagt, was haben Sie denn über den Leiter dieser damaligen Verlassbuchhandlung, Philipp Rasmus Reichen? Er sagte, na ja, da gibt's in der Hirzel-Sammlung schöne Briefe von Goethe an ihn. Wie gesagt, kann ich die mal sehen? Und da hat er mir im ersten Studienjahr die Originalhandschriften von Goethe an Reich auf den Tisch gelegt. Ich konnte aber nicht lesen. Und dann habe ich mit Goethe die Schrift des 18. Jahrhunderts, die Handschrift des 18. Jahrhunderts lesen gelernt. Das ist quasi nicht mehr zu übertreffen. Danach kommt eigentlich nichts Wesentliches mehr im Leben. Also sozusagen der Freund des Archivs und der Bibliothek, der da was ausgräbt, ist natürlich auch ganz stark ein Motiv für meine verlegerische Tätigkeit.
Aber das ist ja dann, gibt ja viele, viele Unterschiede zwischen dem Historiker und dem Verleger. Zum Beispiel der Verleger, der kann sich jetzt ja bemühen, seinen Büchern selber einen quasi Quellencharakter zu geben und sie schmuddelig und mit loser Bindung herauszugeben, sobald er selber sozusagen der Geschichte anheimfallen. Sie machen es ja umgekehrt. Sie versuchen, die Bücher sehr schön zu gestalten und sie gewissermaßen als Fundstücke aus der Vergangenheit, aber trotzdem irgendwie sie sollen einen überzeitlichen, zumindest einen hohen, qualitätsvollen Jetztwert haben.
Na, weil ich so oft in Archiven rumgewühlt habe, weiß ich, wie vergänglich Papier ist und habe mir gesagt, also wenigstens eine Fadenheftung sollen die Bücher haben, da hält's. Und es soll auf gutem, säurefreien Papier gedruckt sein und es soll anständig gedruckt sein, dass man sich auch in 50, in 100 Jahren nicht schämen muss dafür. Also das ist auch Erfahrung des Umgangs mit archivalischem Material.
Aber gut, viele Verleger machen das nicht und schämen sich ganz erfolgreich, sozusagen finanziell erfolgreich dann zurecht. Geht das denn alles? Ist das finanzierbar? Offensichtlich ja, aber...
Jetzt kommt sozusagen natürlich wieder die Antwort, es geht natürlich nur mit exzessiver Selbstausbeutung, das ist vollkommen klar. Nach, wie gesagt, inzwischen 8 Jahren kann ich sagen, dass es anfängt, sich selber zu tragen, aber es ist natürlich nichts, womit man irgendwie Reichtümer erwerben kann, zumal dann nicht, wenn man die Einnahmen, die man aus einem erfolgreichen Buch hat, gleich wieder reinvestiert in das nächste Buch, von dem man ja wieder nicht weiß, ob es nicht doch wieder bloß ein Flop wird oder günstigstenfalls die Kosten deckt. Denn Bücher machen ist, das darf man nie vergessen, in jedem einzelnen konkreten neuen Fall ein bisschen sowas wie russisch Roulette. Es kann gut gehen, es kann aber auch ganz schön schief gehen.
Sie hatten eben betont, dass Sie deswegen schöne Bücher machen wollen, um sich nicht schämen zu müssen. Doch. Also, um sich nicht schämen zu müssen, aber wo ist jetzt der Weg zum Bibliophilen? Und das hat mich nämlich bei Witkowski ja auch interessiert, der hat ja die bibliophilen Abende mitgestaltet. Also, was ist jetzt ein Bibliophiler oder sind Sie auch einer? Oder wie wird man das?
Jetzt erwischen Sie mich natürlich an einem Punkt, wo ich öffentlich in Schwierigkeiten gerate, da ich Mitbegründer des Leipziger Bibliophilenabends und Mitglied des Vorstandes bin, kann ich schlecht sagen, was ich sagen müsste, der Ehrlichkeit halber. Ein richtiger Bibliophiler bin ich nicht. Ich bin aber jemand, der dem guten Witkowski relativ nahe ist. Witkowski war nämlich auch ein Bibliophiler eigener Art. Der hat zwar Bücher gesammelt, aber als Arbeitsmaterial. Der hat sie nicht um ihrer selbst willen gesammelt. Witkowski hat die Bücher, die er gesammelt hat, als Arbeitsgrundlage gebraucht. Er hat sie gelesen, er hat damit gearbeitet und hat sich unter Umständen davon auch wieder getrennt, wenn ihm die Bücher in den Kopf wuchsen. Und dann hat er gesagt, okay, ich brauche die jetzt nicht mehr für meine Arbeit. Und in diesem Sinne bin ich durchaus ihm sehr verwandt. Ich habe ein sehr pragmatisches Verhältnis zum Buch. Allerdings eins, was sowohl in meiner privaten Lektüre, aber vor allen Dingen in der Tätigkeit als Verleger, doch Wert darauf legt, dass es möglichst schöne Bücher sind. Was ein großer Unterschied ist zur Bibliophilie, wie sie oftmals heute verstanden wird, wo es um experimentelle Typografie, die sich um Lesbarkeit überhaupt nicht kümmert, geht, um Ausstattung mit möglichst geringauflagigen Originalgrafiken, wo man im Grunde genommen dahinter sehr stark den spekulativen Aspekt hat. Also je niedriger die Auflage ist, desto seltener ist das Buch, desto größer ist die wahrscheinliche Wertsteigerung innerhalb eines gewissen Zeitraums, desto höher ist die Rendite, die ich beim Wiederverkauf der Bücher erzielen kann. Das ist nun also ein Effekt, der mich nicht interessiert, ja, den ich auch für eine krankhafte Entwicklung der Bibliophilie halte. Ich kenne manche Bibliophile, die nicht wissen, was in ihren Büchern drin steht, die froh sind, dass die dastehen, unbenutzt, sozusagen unaufgeschnitten, hätte man im 18. Jahrhundert gesagt. Das ist ein Zugriff, den ich für problematisch halte. Ich versuche eben sozusagen die ja über 5,5 Jahrhunderte gewachsenen Maßstäbe von Typografie, von Buchgestaltung, von Illustrationen, Papier und so weiter, in das für einen Verlag meiner Größenordnung Machbare zu übersetzen und Bücher herauszubringen, die gut lesbar sind. Das erste und oberste Kriterium ist immer der Leser und seine die Lesbarkeit des Textes, ne? Also das heißt, also man hat nicht einen Stiefel für alles, sondern man wird sozusagen versuchen, ob man die Autobiografie Witkowski in einer anderen Typografie macht als, sagen wir mal, die Autobiografie eines Mannes wie Johann Christian Müller, der im 18. Jahrhundert eine Autobiografie geschrieben hat. Die sehen anders aus und das versuchen wir auch umzusetzen.
Wie lange wird es solche Bücher, solche Verlage, solche Verleger noch geben können? Solange es einen Markt dafür gibt, natürlich.
Das ist klar, solange es Leser gibt, die diese Bücher haben wollen und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Da habe ich ehrlich gesagt keine Sorge, dass das in absehbarer Zeit in den nächsten 2, 3, 4 Jahrhunderten wegbrechen könnte. Der Buchmarkt, das ist ja der Hintergrund Ihrer Frage, steht ja schon im Moment in dramatischen Wandlungsprozessen. Wir gucken manchmal ein bisschen kurz, weil wir vergessen, wie dramatisch der Wandlungsprozess des gesamten Buches als Objekt, aber auch der Herstellung von Büchern, vom Satz über den Druck bis hin zur Verbreitung in den letzten 50 Jahren gewesen ist. Also wenn Sie einen Autor oder Buchhändler oder Buchdrucker von 1950 ins Jahr 2010 versetzen, der würde nichts wiedererkennen, weil die Revolution im Buchmarkt schon im Grunde genommen seit 40, 50, 60 Jahren herrscht. Jetzt kommt mit dem elektronischen Buch und dem Internet nur noch etwas dazu, was es nochmal beschleunigt, aber der Wandlungsprozess ist ja schon massiv. Ich war gestern gerade in der Druckerei in Zwickau und war schockiert, als ich sah, dass es dort noch einen Verlag gibt, der von Filmen drucken lässt. Ja, wir kommen jetzt sozusagen ein bisschen in technische Details hinein, aber das gibt's heute quasi nicht mehr. Heute wird sozusagen CTP, also direkt von einer Computerdatei auf eine Platte und von der Platte aufs Papier gedruckt. Die revolutionäre Form des Jahres 1965, 70 vom Film drucken zu können, ist schon längst tot. Aber der Film, der 1965 oder 70 entwickelt worden ist, hat quasi den gesamten Berufsstand der Setzer entfernt. Also nur als ein Beispiel. Es ist schon ein gigantischer Wandlungsprozess in dieser gesamten Buchindustrie im Gange. Ganz zu schweigen von den Konzentrationsprozessen im Verlagswesen wie im Buchhandel. So. Es wird aber bleiben, dass es in bestimmten Segmenten, also davon bin ich jedenfalls überzeugt, in bestimmten Segmenten den Kodex, also die Buchform, Papier bedruckt zwischen zwei Buchdeckeln, von vorne nach hinten lesbar oder meinetwegen auch von hinten nach vorne, wenn man in anderen Kulturen ist, wird sich in bestimmten Zusammenhängen als Idealform erweisen, die nicht zu verbessern ist. Das heißt, elektronische Medien kommen als neues Lesemedium und an Benutzungsmedium dazu, weil Sie zum Beispiel in einem elektronischen Text viel schneller recherchieren können. Ein elektronischer Text kann viel aktueller immer wieder gehalten werden. Also alles Dinge, die ein gedrucktes Buch nicht leisten kann. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich aus Sicht des Benutzers, des Lesers sinnvoll ist, aufwendig gedruckte Fotobände durch die Möglichkeit zu ersetzen, die auf dem iPhone anzugucken.
Ja, okay. Also
da gibt's sozusagen Segmente des Buchmarktes, die sind heute schon quasi weg.
Ja, ich habe noch eine
andere. Andere werden dauerhaft bleiben und dazwischen wird sich's irgendwo bewegen.
Es gibt noch eine andere Variante der Frage, gerade bei den Büchern mit Bildern. Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwie so eine Tendenz, dass wir auch deswegen die Bücher mit den Fotos lieber ansehen, weil wir nicht so gerne lesen wollen?
Ist das sozusagen? Ja, jetzt kommen wir aber natürlich in die Tiefen der Lesegeschichte hinein. Es setzt ja, Ihre Frage unterstellt ja beispielsweise, dass Bilder ansehen leichter ist als Texte lesen. Also Bilder lesen leichter sei als Texte lesen. Das ist ja problematisch, ob man das so sagen kann. Man könnte auch umgekehrt sagen, die Schriftlesekultur als Massenlesekultur ist ja im Grunde genommen nicht älter als 150 Jahre. Das war, könnte man sagen, nicht, dass ich es jetzt so sage, dann wäre aber eine Diskussions- oder eine Hypothese, war sozusagen ein Extrem einer Entwicklung in einem kleinen Teil der Erde, geografisch wie sozial. Und jetzt schlägt das Pendel sozusagen wieder zurück zum Normalen. Also zur Dominanz des Lesens von bildlichen Informationen, während sozusagen die typische europäische, eigentlich mitteleuropäische Buchstaben, Lesekultur nur ein Element ist, was sich zeitweilig so stark in den Vordergrund gedrängt hat, dass wir glauben, das wäre das Wahre und einzig Richtige.
Ist doch schön, so eine historische Perspektive entwickeln zu können, ja. Wir hatten auch noch niemanden, der sagt, das ist bis auf absehbare Zeit, das heißt die nächsten 2 bis 4 Jahrhunderte. Das ist ganz gut. Ja.
Ich verbreite gern Optimismus.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Sie ja Schwarz-Weiß-Fotos drucken? Sie drucken keine Farbfotos, oder?
In diesen Bänden der Fotobuchreihe Bilder und Zeiten sind Schwarz-Weiß.
Ja.
Ich mache natürlich viele illustrierte Ausgaben, die sehr stark vom Bild hängen, abhängen, die auch farbig sind. Also das ist dann ein anderer Typus von Bild. Ich glaube, es hängt von dem Verwendungszweck ab, den man als Leser hat. Wir müssen solche Fragen immer aus dem Blickwinkel dessen, für den dieser ganze Betrieb veranstaltet wird, sehen, nämlich den Blickwinkel des Lesers. Und wenn ein Leser sagt, ich brauche bloß schnelle, kurze Informationen, Bildinformationen, um bestätigt zu wissen, das Ereignis hat tatsächlich da stattgefunden, mich kurz zu informieren, wie stehen Häuser zueinander, dann reichen elektronische Medien, egal ob schwarz-weiß oder Farbe. In anderen Fällen reichen sie nicht.
Na, ich hatte deswegen die Idee, weil wohl ja auch in der Fotografie das Schwarz-Weiß so als das Edlere und Bessere gilt oder ästhetisch höherstehende.
Das kann man, glaube ich, so
nicht... Wir haben übrigens auch ein Publikumsmikrofon, vielleicht
meinst du. Das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Also es gibt sehr verschiedene Arten von Fotografie. Wenn Sie sich beispielsweise ansehen, was die jungen Leute hier etwa in Leipzig in der HGB bei den Fotografen machen, die arbeiten ganz überwiegend farbig, aber sie, ich sag's mal platt, sie benutzen die Fotografie wie ein neues Mittel der Malerei. Das heißt, sie erzeugen ganz andere Bilder als die von mir so geliebten dokumentarischen Fotografen der Magnum-Schule sozusagen, die an Lebensverhältnissen, an Menschen interessiert waren. Die Studenten der HGB heute, die Fotografie machen, interessieren sich für alles Mögliche, aber nicht für Menschen. Die haben eine solche Angst vor Menschen, das ist geradezu erschreckend. Aber das ist ein anderer Typ von Fotografie und die kann natürlich sehr gut mit Farbe arbeiten. Es ist sozusagen ein Mittel von Bildproduktion, das ganz legitim ist und die Farbe auch braucht. Richtig aber ist, dass sie, wenn sie ein, also man kann tendenziell sagen, wenn ein Bild als Schwarz-Weiß-Bild gut ist, wird es wahrscheinlich auch als Farbbild nicht ganz schlecht sein. Aber ein gutes Farbbild ist keineswegs immer auch ein gutes Schwarz-Weiß-Bild.
Das ist jetzt aber sehr theoretisch. Also wir haben tatsächlich ein Mikrofon. Ja. Möchte jemand eine Frage an unseren Mittelsesselinhaber stellen? Wenn es jetzt, ja?
Doch.
Gibt es? Man sieht es hier so schlecht. Da hinten gibt es jemanden.
Ja, also Sie sagten, dass das Bild irgendwie eine kurze Information sei. Das widerspricht. Nein? Ja?
Wer hat das
jetzt
gesagt?
Sie, gerade eben. Wenn Sie sagten, okay, ich könnte ja jemand sein, der schnell auch eine kurze Information braucht, eine Bildinformation, das war Ihr Wortlaut. Das hat mich etwas erstaunt, weil Sie ja vorher gerade noch sagten, dass das Bild ja auch mehr sein kann als der Text.
Vielleicht. Nee, das ist vielleicht ein Missverständnis. Es hängt von Ihnen als Betrachter ab. Wenn Sie sagen, ich brauche mal nur eine schnelle Information, dann gibt es ja den Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich kann also sehr schnell auf dem Bild was erfassen, beispielsweise eine geografische Situation. Das ist viel leichter, über ein Bild zu vermitteln, wie Häuser zueinander stehen, als wenn Sie lange eine Beschreibung machen. Dann reicht Ihnen unter Umständen so ein Schnappschuss, den Sie auch elektronisch verbreiten können. Es gibt aber natürlich Bilder, auch im Bereich der Fotografie, die solche Tiefen haben, wie große epische Werke, die also auch über mehrere Ebenen verfügen, wo Sie also lange dran lesen können und Sie werden nicht fertig damit. Also ich habe das ist vielleicht das Missverständnis, ich habe vom Betrachter aus gesehen und habe gesagt, also was will er damit? Will er nur eine kurze, schnelle Information? Dann kann manchmal ein Bild effektiver sein. So, selbst ein Piktogramm ist dann noch einfacher. Aber es gibt natürlich Bilder, die haben solche Tiefen, dass sie dann eine Weile mit beschäftigt sind.
Und was ist jetzt mit der Musik?
Ein Leben ohne Musik wäre ein Irrtum. Ja, Musik transportiert wiederum andere Informationen und es ist schwierig für mich zu entscheiden, wie weit in Musik Lebens- und Arbeitsverhältnisse fixiert werden und sozusagen über Zeiten hinweg transportiert werden. Es sind wohl doch immer die Hörerwartungen und Hörerfahrungen, die der einzelne Hörer schon hat, die er dann in ein altes Werk zum Beispiel hineinlegt. Ich glaube nicht, dass wir Bach heute so hören, wie die Zeitgenossen Bach gehört haben. Das ist, und zwar, natürlich lesen wir auch heute einen Roman von Richardson anders als die Zeitgenossen von Richardson, aber die Differenz scheint mir da viel größer zu sein, weil Musik ein anderes Speichermedium ist. Also, wenn Sie so wollen, viel abstrakter.
Ja, Sie hatten zwischendurch auch noch en passant die DDR-Literatur ziemlich abgeschafft oder abgewatscht. Würden Sie einen Autor nennen, von dem Sie sagen, den hätten Sie früher für sehr sprechend und repräsentativ gehalten und der jetzt für Sie enttäuschend ist? Also, ähnlich haben Sie sich ausgedrückt.
Na, es gibt einfach große Teile von Texten, die, und da kann ich, glaube ich, für mehr als nur für mich selber sprechen, für eine ganze Generation prägend waren und wichtig waren, die heute aber allenfalls noch historisches Interesse haben, wo man aber sagt, Mensch, das ist aber wirklich keine tolle Literatur. Und so leid es mir tut, ich muss sogar den von mir so geliebten Franz Fühmann zu nicht geringen Teilen dazu zählen. Christa Wolf fällt da ganz tief mit rein. Auch große Teile von Volker Braun und Heiner Müller werden immer blasser und damit beschreibe ich schon eher sozusagen die absolute Spitze der DDR-Literatur. Aber um sie zu trösten, ich weiß nicht, ob sie eine DDR oder eine bundesrepublikanische Vergangenheit haben, das geht mir ganz genauso, wenn ich Texte von Heinrich Böll oder Martin Walser ansehe, mal ganz abgesehen von Günter Grass, der noch nie gut war.
Ja, ich glaube, das ist der beste Übergang zu Gesprächen am Tresen. Vielen Dank.
Wir enden also hier vorne und machen informell weiter. Wir danken unserem Gast Marc Lehmstedt.
Vielen Dank.